Tübingen.
Herzlich willkommen auf der Uniwelle bei unserer Sendung Ex Libris. Der 1957 in Berlin-Mitte geborene Schriftsteller und Lyriker Uwe Kolbe war von 1997 bis 2004 Leiter des Studio Literatur und Theater an der Universität Tübingen. Er verließ Tübingen, um in Berlin als freier Schriftsteller zu arbeiten. Sein Werk umfasst Gedichte, Essays, Erzählungen und Romane, für die er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Kolbe lebt heute in Hamburg. Hören Sie nun seine Abschiedslesung an der Universität Tübingen vom 22. April 2004.
Nein. Stell dir vor, du könntest Nein sagen. Deine Mutter steht in der Tür und du sagst Nein. Gehst den steilen Mühlberg hinab und sagst Nein in den lauwarmen Regen. Du gehst eine Straße entlang, ihr lacht laut und du sagst Nein. Ihr fahrt in dem Bus und ihr staunt die Welt an, während du Nein sagst. Du bewegst dich zwischen den Städten mit diesem Nein. Und du triffst. Du verstehst dich zu einem Stück Rhabarberkuchen und sagst Nein zu dem anderen Bier, sagst Nein zu der Nacht, Nein zu dem Mehltau, Nein zu dem Kolbenfresser, Nein zu dem Glück, das so aussieht, Nein zu den Augen, die schauen, Erwartung, Nein zu der Hand, die in deiner Hand liegt, Nein sagst du und nickst und morgen ist die Hand da, immer noch da, sind Hand und Arm und der Duft. Stell dir vor, du hast Nein gesagt zu dem Tier, stell dir vor deine Kraft. Größer noch, stell dir Nein vor. Nein, stell dir die Größe des Neins vor. Stell dir ein Nein-Leben vor. Und in das Gesicht sagst du Nein. Sagst es morgen, sagst jetzt Nein und gewinnst auf der anderen Seite des Nein. Hinter dem Spiel Nein, in vollem Lauf aus dem Spiel heraus. Gewinnst du die Schönheit, aber Schönheit ist nicht das Wort, wenn du es dir einmal anschaust. Nein brennt, dieses Augennein, und das ist der Anfang. Meine einzige Liebe. Heiligabend 1978, 21 Uhr, führte sie ihren Foxterrier aus in der Lüchner Straße in Berlin. Als ich direkt neben ihr ging, unterbrach sie den leisen Gesang. Bereits vor dem du hier bist, weiß ich, welch Verse nachher blühen. Im Schädel bist du lange fort, fast wünsch ich, komme nicht, dann kannst du nimmer gehen. Doch öffnet sich die schwarze Tür, schließ meine Arme ich um deinen kleinen Leib. Das immer Gleiche ist das Schönste. Gedichte eines Angehörigen einer anderen Generation in einer anderen Zeit, in einem anderen Land. Sprachvermögen, sprechen können, sprich, wenn du kannst. Strauch, Baum, Sturm, Gelächter, wir, Objekte, Substantive, Sätze, Sinn, Sinnlichkeit, Widersinn, Lüge, Lüglichkeit, Notlüge, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Zeitung lesen, Macht, Mächtigkeit, Ohnmacht, Glaube, Beglaubigung, Hoffnungslosigkeit, Sein, Dasein, Kunst, Vernunft, Ausverkauf, Wahnsinn, Ordnung, Sicherheit, Leben, Aufstieg, Karriere, Schweigen, Loch, Arschloch, Wut, Lob, Gelöbnis, Hass, Labsal, Labbrigkeit, Realität, Sätze, Substantive, Objekte, wir, Lachen, Stürmen, Bäumen, Straucheln. Und doch, für Wolfgang Hegewald. Und doch, ein Zugeständnis sind's die Sonnentage, wo wir überm Nebel fliegen und verstehen, Und doch, schon Lüge sind es weiche Nischen, die im Traum uns Zuflucht gauklerisch versprechen. Und doch, hey, Blaugeblümter, lachen Sohn und Tochter, Schwestern, Brüder, Hund und Katz im Schnee. Und doch, und schon Verrat gelingt es manchem Lied, des dritten Auges Blick zu mildern, bis zur Sehnsucht. Ich schien zu erliegen, alt zu werden, eingetaucht in dreimal tausend Jahre Scherben, Millionen Fossil, Milliarden Gestein und Galaxien, eingetaucht ins Missverständnis, Lieben sei ein platter Fraß, die Straßen führten nur die Not zum Spott herum, die Städte grauten brandig, rauchen vor dem Leben auf. Ins Missverständnis, dein Gesicht sei Zufall gegen diese Herkunft, ebene, messerkühlen Studiums der Zeitpapiere. Aber vor der Nacht noch brachen das Geschwür, das Siegel, spulte sich der Wurm aus eingepflanzter Krümmung ab. Ich kam und rieb mich leicht an deiner Haut und blutete an manchen Stellen gelb. Flüchtiger weiblicher Schatten, ähnlich dem Finger des Baumes, sicher im endlichen Sturm dieses Jahres, bin ich dein Helfer, dein Weg. Aber du wehst, es taumelt das gelbe Gelichter des fast erloschenen Berlins. Sicher jetzt bin ich, inmitten des wankenden Alls jenes Kerbtieres Mensch, im deutlich vom Finger der Mutter berührten, aufgehaltenen Gen, während die lauen Genießer selbsterlogener Überzeiten noch krächzen und schon schrumpfen, zerfallen in ihrem Lieblingsbeton, dem Sabbapaternoster, verkennen das Kichern der großen Bacchante, der spötteren Natur, die zum Tanz geladen ihre Kinder hat und die Türen sprengt und das Blech biegt und den Totenmasken entbietet ihre große Verachtung. Ansichtskarte vom See im Winter. Die Ebene von Schnee. Wo gehen wir hin, wo wir gekommen sind und wissen nicht das Ende? Das Ufer ist Ufer nicht. Der Schnee eint sanft. Was bricht sonst, scheidet und abbricht, unüberwindlich. Wir denken Barrieren und halten uns auf, bis hingeschmolzen das Eis. Und leugnen die eigene Schuld. Ach, tu einen Schritt, Vater, tu auf deinen Schritt, Mutter. Gebt Raum und lasset mich sehen den Übergang. Zum Folgenden eine kleine Erklärung. Die Motten, die in dem Gedicht vorkommen, ist das Kosewort für die TBC gewesen. Jedenfalls früher sagte man das so. Jemand hat die Motten, dann hieß das, dass ihm die Lunge zerfressen wird. Und der Ort, um den es geht, ist eine Lungenheilstätte hier. Sommerfeld, erstes Gedicht. Der Rotz lief vom Eisenhut. Der Wald stand dem Haupthaar gleich am flachen See. Der Mann, der hieß Erde, war alt. So sah schon das Kind von oben von seinem Baumplatz herab. In keiner, wo Deutschlands freien Natur je wieder ein Baum dieses Traumes, die Edelkastanie zum Rest. So machen Sie sich doch nicht lächerlich. Und bin ich doch willig und bin ich doch alt? Im Rotz habe ich Sauerampfer geerntet und war auch ein Häuptling in ihm, inmitten der allgegenwärtigen Motten paar Kremplinge für die Mutter, ein unbeschwertes Gericht. Und so auch die erste Liebe. Wir waren zwei Jungen von sechs, das Mädchen 4 Jahre alt. Ich hänge an dem Rotz der Kranken von Sommerfeld. Ich komme nicht los von der Einsamkeit, die hundertfach mich umgab. Im schütteren Hochwald, auf Sand. Ich weiß nicht, was schön ist. Oder ich klebe daran. Ein schönes Gedicht. Ein Fuchs und ein Brauner ziehen den Wagen. Ich sehe es nicht oft, die Augen verdrehen nach innen. Ich sehe so wenig und neben dem Manne das Kind in der Decke schon gar nicht. Das Hinnehmen, zahllos, gelitten alltäglich, die Unrast vermeintlichen Sprechens, der Knebel im Stadtschmutz zu taumeln, gebührender Abstand des Freunds zum Geliebten. Es meint doch ein jeder der Herren, die Schulden ein anderes Mal zu begleichen. Es meinen die Kinder, das Kätzlein hätte tausende Leben, und doch sind's nur sieben, die frei sind. Ein Fuchs und ein Brauner ziehen den Wagen, statt aufzuspringen, muss ich's ertragen. Sie sind dem jetzt ganz schön ausgeliefert, ich weiß. Und andere Liebesgedichte. Über die Methode für Paul Hoffmann. Seitdem du nicht mehr die Teile verschränkst, des Eingegrabenen zum beigefügten Bild, seitdem du das Schweigen aufsuchst und anrufst, die hier innen schweigen, Basilisken. Zugleich aber Glück, an deiner Seite die Kleine, die Göttin wohnt mit dem Netz. Aber nicht schüttelst die steinernen Bäume, starrst Teil der Starre sie an, von Alters wie sie, nicht gewachsener Stein, nicht Lava, Basalt, nicht Porphyr, Tuff, nicht kein Baumaterial. Seitdem du so wartest, doch nicht wie zu warten gewohnt, Erlösung durch Blick oder Hand der jeweils noch nie Gesehenen der einen? Seitdem du auf Früchte hoffst, verschlossenen Geschmacks, halsstarr wie ohne Kenntnis des keinschen Gewerbes, wie leer, nicht offen, nicht wirklich erwartungsvoll, froh nur in dem Fischerspiel, froh nur wie's Kind dran zu glauben. Seitdem kommt es auf die Methode an. Was habe ich noch nachzuholen? Fast jeden Ort hatte ich nachzuholen, fast jeden Ausblick. So einen gewissen blauen Berg hatte ich nachzuholen, woher nach, doch eigentlich hervor. Ein Venedig und ein Comersee und ein Lugano und ein Cebello im Original. Amsterdam habe ich zeitig nachgeholt, Kopenhagen brachte ich ähnlich hinter mich und meine Frau, die noch mehr nachzuholen hatte. Was habe ich noch nachzuholen? So viel hatte ich gelesen über Eastside und Westside, New York hatte ich unbedingt nachzuholen, nach Chicago, nach San Francisco, nach dem Grand Canyon und so weiter. Oder war es andersherum? Erst holte ich den Kudamm nach dem Savigny-Platz, erst holte ich das oberhalb der Mauer nach in der S-Bahn, nach dem jahrzehntelangen Vor- oder Hinter. Was habe ich noch nachzuholen? Paris und Provence und Rom sind bereits nachgeholt, habe ich abgeholt. Wem habe ich was nachzuholen? Wie hole ich die liebe Gewissheit aber? Wie hole ich das Kind nach? Das hätte mir so wohl getan. Aber das ist ein Durchgangsstadium. Stadt, Land, Gedicht. Die Freiheit ist ein Puff mit russischen Huren. Darüber sitzt Bonaventura am Schreibtisch. Dahinter ragt ein Kran, da hängt der halbe Mond herab. Seeufer, Erlen vor Kiefern und schmatzender Grund, das der Hafen für das morsche Boot, das nenne ich Mark, mein Land, es gehen Leute. Da machen sie aus einem Bilderberg die Grube fürs nächste Einkaufsklo. Ich bin der siebente Zwerg und habe Sneewittchen gefunden. Der Kollege im Märchen war dumm. Der Tag. Der Tag, als meine Mutter mir die Briefmarken wiedergab, die ich als Kind gesammelt hatte. Die Alben halb leer, kein Zeugnis wahrer Leidenschaft. Sehr viel Sozialismus. Deutsches Reich muss jemand geklaut haben. Bundes- und Deutsche Post, Adenauer A30, LaSalle A20-Pfennige West. Sehr viele Europamarken, beinahe vollständig der Dauersatz von Ulbricht, Befreiungskampf 1813, 50 Jahre Novemberrevolution mit Lenin drauf, John Scheer und Fritz Heckert und Edgar André zu 10 Pfennig Ost, Ersttagsbriefe nur einer, adressiert an Pionier Uwe Kolbe, Berlin, 10 Jahre antifaschistischer Schutzwall, 10 Jahre sicherer Schutz des Friedens und des Sozialismus. Danke, Vati, für die Marken mit dem Brandenburger Tor. Ingredienzen der Schlaflosigkeit. Es war diese Mücke. Ich habe sie gehört. Und es war, wuchs da nicht Gras zwischen zwei Kriegen? Es war ähnlich dem Grund, weshalb ich die Stadt zum ersten Mal wirklich verließ. Und es war, dass die Liebe sich weigerte, einfach zu sein wie ein Handgriff, schön wie ein Silbenrätsel, witzig und unerklärlich, wie die Attacke der Katze, die anschließend wieder vornehm, gemessen schreitet oder sich putzt, mit der Zunge die Pfote befeuchtet, damit über den Hinterkopf streicht, mit dieser unnachahmlichen Sorgfalt. Es war, dass der Lärm meiner Stadt den letzten alten Putz zerrüttet, das letzte Brandmauern graubraun auf den monströsen LKW kippt, der gestern mich fast überrollte. Es war, dass Reste der alten Gewissheit einander zersetzten, die neue privat bleibt, das rasende Herz. In unseren Breiten kommt so etwas von übertriebenem Genuss. Es war, du wachst auf und nuschelst, mach endlich das Fenster zu. Vater und Sohn. Ein einziges Abstand halten und beieinander stehen mit schlenkernden Armen. Der Vater die Uniform, der Sohn mit den Rasterzöpfen. Der Vater im Rucksack Preußen, der Sohn auf dem Surfbrett zur Mündung der Flüsse hinaus. Der Vater auf Reisen, der Sohn die innere Emigration. Der Vater die Briefe, der Sohn schweigt. Vater, der es locker nimmt. Sohn zu dem Herzen. Einander Kampf ohne Regel, ernster als auf dem Spielplatz je, länger als lebenslang. Nie sterben die Väter, hört man seit Ohren sind, und selten leben die Söhne. Umzug. Aber ja, ein Stück weit gekommen, ein Leben getauscht. Nun ist eine Leiter, die taugt hinauf bis in die Alpen. Und auf dem hinreichend steilen Gebirge wird ebenfalls Deutsch gesprochen. Das verstehe ich nicht. Im klaren Norden ist selbst, was der Wind sagt, verwandt dem Tone der eigenen Scherben. Noch zögere ich, tausche ihn nicht weg. Mein Fuß ist ein Ethnometer, das Ohr Politamorphon. Die Hand hält den schwarzen Peter, das Mundwerk gräbt Märchenton. Wie neu. Einen Verbandkasten für das erste gemeinsame Auto gekauft. Auf einer Verwaltungsstelle gewesen. Fax und Mobiltelefon benutzt. Papiere auf einen Stand gebracht. Dabei wartetest du zu Hause mit unserem Kind in deinem Bauch. Dabei wohnten wir zwischen morgen und übermorgen. Ich dachte im Fahren, mein Gott, wie erwachsen. Ein Konto eröffnet mit viel Kredit. Ein kleiner Abstecher ins Übersetzen von Gedichten. Diese Arbeit für Luke Davis. Wie unglaublich schön sie ist. Zugluft geht durch die Räume früh. Wie schön sie ist, diese Arbeit an dem Gedicht. Auch wenn du es nur übersetzt, abholst und in einem Kraftakt hierher versetzt mit seinem Ozean, mit seinem Licht und der Weite des Kontinents auf der anderen Seite der Welt und sage nicht nur Fährmann hier in der Zugluft, dem Frühlicht im Fenster, die Mutter, das Kind atmen in deinem Rücken im Schlaf und du bist auf Reisen und anwesend doch. Melancholie, die Krise. Das Maß ist falsch und die Gefühle gehen aus, sich eins zu holen. Der Bruch immens, Parade geht das Stroh, ach, leck mich, Glockenton im Schnee. Und in der Version von Luke Davis, australischer Kollege, Melancholy, the crisis. Machines for measuring things have all gone bad. The emotions go out to find a better one. The rapture in this world has grown immense. Hollowness struts in triumph through the streets. Oh, fuck it, lovely sound of a bell in the snow. in this man. Luke Davis, 9 Stunden. In Studio City saugt der Kolibri die Blütenkelche aus. Die Küche still, der Himmel von L.A. ist ausgebacken, alle Geister los. Die Tubros blüht und sagt, die Blütenblätter werden morgen auf dem Pool schon treiben. Die Poolwand fährt die Stelzen Richtung Erdbeben aus. Alle sind sie heute am Filme drehen, ein Falke kreist. Wir können wohl nichts Großes tun, nur mit der großen Liebe Kleines. Reisen heißt Stille sein, die Sonne sinkt, all die Kondensstreifen sind fein ausgeleuchtet. Und wieder zurück ins eigene, 3 Falken. 3 Falken, flach über dem Haus im Wind, ihr hoher Ton und ihre Kunst. Die Wacholderdrossel vor meinem Fenster ist unsichtbar in ihrem Nest. Ich atme den scharfen Tabakrauch aus und er schlägt zurück in das Zimmer. Unten im Tal geht die Mutter den Weg und der winzige Sohn geht voran. Tübingen, Juli 2000, auch schon lange her irgendwie. Wenn man flüchtig nach Tübingen kommt, denkt man, hier steht die Zeit. Ganz falscher Eindruck. Tübingen, Juli 2001. Frankreich Europameister in den Gassen der Altstadt. Seminar. Independence Day auf der Neckarinsel. Vorlesung. Sommerfest der Universität. Vorankündigung. Festival Afro-Brasil. Pflichtvorlesung. Eine Serie von Filmfestspielen. Seminare. Sommerkino im alten Schlachthaus. Ferienakademie. Das Special Issue zum Thema Traum noch lieferbar. Workshop. 2. Holunder, Haselstrauch und Erle. Der Knöterich hängt lang herab in den trägeren Bach. Der Birke die Hand abgestorben. Hier ist Familie Betulaceae, Latein, nicht am Ende. Die Bisamratte mäht ordnungsgemäß Gras und taucht mit der Ernte ab. Ondrata cibetica. Niemand hat mir vorgeschrieben, wie lange ich lesen darf. Schlecht. Das sollte man mal als Creative Writing Seminar anbieten. Ja. Das richtige Maß. Wir werden sehen. Der Glückliche für Markus Hammerschmidt. Vielleicht. Doch ich kann es nicht so direkt aufschreiben, vielleicht aber kann ich es anders auch sagen. Vielleicht ist es eine Erinnerung, die jetzt als ein Aber den Tag überschneidet, pflügt. Vielleicht ist es doch so, wie ich erhoffte einmal, vielleicht so. Jedoch noch sitze ich, schweige und freue mich, vielleicht. Und fürchte, dass es zu einfach wäre, vielleicht ein Aber, zu leicht ausgesprochen, das Hauptwort Hölderlins, das mehr Heimat war als dieser Planet, vielleicht. Vielleicht schliefen wir in einem Sumpf und vielleicht war alles noch ungetrennt, Muttermund warm, hier nicht sehr wahrscheinlich, vielleicht auch ein Irrtum, obwohl ich es sah, Trümmer der Kindheit, vielleicht und aufgetaucht wieder erwarten, nur durch Berührung. Mag sein, dieser traute Sumpf ist ein ganzes Leben, doch glaub ich es nicht. Vielleicht schon verdorbener, flüchtiger Schläfer, der ich geworden bin, vielleicht erlosch ein Lebenslicht, ein sogenanntes, dabei. Vielleicht lehnte ich es schon immer ab, zu flüchten in Technik und rannte vielleicht vor Begriffen davon, auf Augen zu Augen, die aus Romanen nicht blickten, sich selbst nicht durchschauten, sonst wären sie nicht. Vielleicht wie die Spiegel, Durchgänge also mag sein, doch weiß ich und lege es mir zurecht nunmehr sicher, dahinter sind wieder nur Spiegel, gütig erzeugte Unendlichkeit. So ist, was ich sehe, wenn ich schaue, ganz sicher nur das, was ich wünsche, vielleicht. In diesem sozusagen Tübinger Gedichtband gibt es immer Ortsangaben drin und die, die wirken so, als würde ich das unerhört wichtig nehmen, wo ich wann welches Gedicht geschrieben habe. Dabei ist es ja bloß für Germanisten immer im Nachhinein wichtig. Wenn Sie sich mit so etwas beschäftigen, wann das nun genau geschrieben ist, Kardinal und Groß- und Überbeispiel Paul Celan, ja, und die Celan-Forschung, also wann wurde welches Gedicht, wie und aus welchem Hotelfenster überhaupt gesehen, wahrgenommen und so weiter, unerhört. Sehr beeindruckende Wissenschaft. Aber meine Angaben, nämlich bei dem folgenden Gedicht Holzmarkt, 18. Oktober 2000, ja, haben nur damit zu tun, dass Raoul Schrott einmal in seinem Wahnsinnsbuch Die Erfindung der Poesie immer so seine Essays immer so markiert hat sozusagen, immer runtergeschrieben hat, Hotel Grüne Flagge, Aden, Jemen oder Hotel Ritz, Buenos Aires, den so und so vielten. Da dachte ich, kann ich auch. Holzmarkt, Engelstraße, Hafengasse und so, also kann ich auch. Ja. Wie gesagt, Holzmarkt, 18. Oktober. Die Terrassen. Die Terrassen werden geschlossen. Die Saison ist vorüber heute Nacht. Noch hat das Café seine Stühle draußen, schon sind sie glasiert von Dunkelheit, Stille. Statt luftiger Rede von gestern das Fernsehgeräusch hinter Fenstern. Wenn heute auch ein fernerer Krieg der Grund, dass alle Geräte flimmern, Studentin, Philosoph und Drogist sehen dasselbe Programm. Hier draußen hat Herbst gewonnen, drei Viertel des Lebens Erinnerung. Staub setzt sich von aufgeschobenen Reisen, das Wagnis der sehr kurzen Wege ist beinahe Routine geworden. Wer kämpft hier eigentlich so? In dieser Nähe Blumen zum selber pflücken, im Buchsbaumrevier, am Mühlbach. Wer kämpft eigentlich um seiner Seele, die 13-Jährigen im Zelt, mein Gott? Die Partysaison ist vorüber, zur Nacht, wem gilt dieses späte Glockenläuten? Ideal wäre ein russischer Ofen, auf dem empfinge Julia. Die Leute, denen ich Gedichte widme, haben immer Probleme damit. Das weiß ich für Markus, das weiß ich auch für den Folgenden. Dem Zufall für Franz Hubert. Prächtige Zeit. Die Pedanten im Regen, still ist es in Julias Bibliothek und über den Wolken das Blau ist gewiss, wir leben in diesem Buch. Frau Christensens ordnende Wirkung und Hegel, man bräuchte eine Konkordanz, die Wissenschaft Logik im Auszug Herrn Lenins, wo ist die Ästhetik, kurz Lukács, warum und Darwin, bei Bergson Essenz und auch Akzidenz, stecke ich im Lebensprozess oder entwickle mich selbst? Und reden wir miteinander, der Freund auch verzettelt, Bildschirm verpflasterte Mumien, schon diese Sekunde danach, erneut in dem Netz, bereite ich den Glanz eines Hymnus vor wie die Alten, das Blech und das ist die Freiheit, geschrieben. Fragwürdige Erklärung. Zu gern wäre ich, der ich nicht bin, zu gern wäre ich die Persönlichkeit, zum Kern wendet sie das Gesicht hin, zu fern bin ich noch dieser Helligkeit. Sie lauschte tagtäglich dem Klang, sie lauschte nur deiner Stimme, nie brauchte sie je hinaus diesen Gang, sie brauchte nicht ferneren Himmel. Wäre ich, der ich nicht bin, nur einer für dich und dies lautere Leben, nicht Pflichten verhaftet und keiner, der Lichtungen sucht und zu wählen, wäre fertig, nicht Lehrling, nein, leider, erklärt, ist noch lang nicht ergeben. Hier darf ich es ja einmal sagen, was der eigentliche Grund ist, warum ich überhaupt wieder ein freier Autor werden musste. Ja. Der Literaturbetrieb hat mich nach Bulgarien geschickt. Ja. Es wird ja so viel geklagt über den Literaturbetrieb. Wenn man ihn zu lange entbehrt, hat man Sehnsucht nach ihm. Er ist ja auch eine Autorenlandverschickung, unter anderem nach Bulgarien. Im schönen Jahre 2001, also ich habe immerhin so lange noch durchgehalten, fuhr ich nach Bulgarien. Das ist an sich völlig uninteressant, die hätten mich auch sonst wo hinschicken können. Aber ich hatte dort 6 Wochen Zeit nur zum Schreiben. Toll. Habe angefangen, einen Roman zu schreiben, aber das ist egal, was eigentlich war, und das ist schon merkwürdig. Mir ist da jemand begegnet, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte, dass es den wirklich noch gibt. Orpheus, darf man ja in diesem Raum mal sagen. Ja? Einer, der den Musikern eigentlich eher bekannt ist als den Dichtern. Und man glaubt es gar nicht, wie der da lebendig ist. Nicht etwa bei den Bulgaren, die singen auch viel, das ist bekannt, aber sondern sozusagen im Boden und in den Bergen und wo auch sonst immer. Ja? Ich habe mir das von Experten bestätigen lassen. Da ist etwas in der Erde. Also je nachdem, Empfehlung oder nicht, ja, man verlässt dann nach solchen Erfahrungen manchmal die gesicherten Verhältnisse, in denen man eigentlich lebt. Das ist nur halb im Scherz gesagt. Naja, ein kleines Widmungsgedicht. In Bulgarien geschrieben, nach ein und derselben Inschrift für Ernest Wichner. Vor uns schon wieder, das ist ungeschickt. Nach uns noch immer, das ist ärgerlich. Vor uns ist alles schon geschrieben, zugegeben. Nach uns wird noch mehr sein, das schwarz auf weiß da wartet. Nach uns, das ist einmal gewiss, gehen diese Frauen weiter ihren Gang, den vor uns andere schon hochhießen. Nach uns wird diese Berge hochgefahren, wenn nur zuvor die Pressluftquelle aufgefunden wird, das Tor der winzigen Garage, aus der ein Dicker tritt, mein Gott, wie dick der war, und in der Dicke kundig des Wegs zum tragischen Heiligtum. Nach uns, das sei Geschichte, wir hoffen, sein dünnes Ende und der es halten wird, wird nach uns sein. Nach uns sind Spindel, Spule, Spülicht, am Straßenrande ganz die Alten, die Mäuren unbewegt, nur mit dem Unterschied, wir sind hier längst vorbeigefahren. Nach uns hängen die Weinbergschnecken anders an der weißen Mauer. Nach uns fallen die Feigen ganz anders in das hohe Gras. Nach uns wird wirklich alles anders sein. Der Wein, das Rüton anders vollgeschenkt, auch das Museum wird wieder aufgefüllt nach uns. Ach was, nach uns derselbe Bilderklau, der nach uns kommt, der schaut die Schnecken an, nur weil sie ungekocht da hängen und achtet nicht der Feigen, die nicht gegessen wurden. Der nach uns kommt, wird wie Kahn Krum aus etwas wie aus unseren Schädeln trinken. Der nach uns kommt, tritt in das Haus und schüttet Schätze aus den Taschen, die auch vor uns vermutlich lagen, die wir nur noch nicht sahen. Nach uns, ach war nicht ich es, der verschwindet? Nach uns setzt sich der Staub auf Hirschgeweih, Fasan und Bussardbelger im Wirtshaus unserer Gegenwart. Und auch das noch, Sophia, ein Psalm. Noch 10 Minuten. Sophia, ein Psalm. Und immer liegt ein Hund sehr flach auf einem Gehweg. Und immer geht da eine Katze auf dem Sims im zweiten Stock. Und immer stehen Helden, Heilige und Weltenherrscher in dem Park. Und immer der Verkehr, das Mordgesindel in dem Blech. Nur einmal hält ein Trolleybus ganz sanft und sagt, nun geh doch. Und immer ist die Kirche höher, heller hier als sonst im Land, bespricht ein schlanker Priester mit dem jungen Paar die Taufe dieses Kindes und er neckt es so, als netzte es das Wasser schon und schüttelte es sich. Und immer links der Engel, hingeneigt, dynamisch mit der frohen Botschaft und immer rechts die Jungfrau in Gewändern, mehr als züchtig, die fürchtet sich trotzdem. Und immer Galerien aller heiligen Sophias und der Christenheit, es können nie genug sein, immer Mutter Gottes links und rechts der Sohn und immer ihre aller Blicke streng, auch dieser jungen heiligen Ekaterina, leuchtend in dem rot und goldenen Gewand und knabenhaft darunter, ihr Gesicht der schönsten noch vor allen, glücklich, der sie malen durfte. Und immer gehen diese Schönen weg, wenn ich sie gerade treffe. Die Reihen heiter Schreitender zur Miss-Europa-Wahl, sie gehen, auch die starken, dunklen Männer, Hunderttausende, in alle Welt hinaus, nach Leipzig und Paris und Kanada, und bleiben dort und überweisen Geld, wenn sie es haben. Und immer möchte ich hier mit ihnen tanzen und der einen, doch bleibe ich der Gast, der geht daher und schaut und wünscht hier abermals zu bleiben, wie schon dort einmal. Auch hier wird nichts daraus, ich bin zu wenige. Und immer schreibe ich nur Maria und Mirela einen Brief und Veselina, Gallia und Emilia und immer mit dem Wunsch, wir mögen eins dem anderen eine Sprache sein. Wahrscheinlich, wenn ich es leise sagen darf, bin ich verliebt in eine Lady, die vor ihre Ladentüre tritt, sich hinhockt und dem Straßenhund sein Futter gibt, sowie dem abgerissenen Kerl am Straßenrand noch ein paar Worte und sie scherzen hin und her. Und immer hat die schöne Schwester eine Schwester, die ist Künstlerin, sie selber singe, lerne Spanisch und ihr Englisch klingt sehr flink. Oh ja, sie habe viel zu tun an Wochentagen, oh je, zum Glück sei heute Sonnabend. Und immer spricht sie, wenn ich es recht verstanden habe, von dicken Frauen in Thessaloniki, die gingen hoch erhobenen Haupts durch ihre Straßen, doch nicht wahr, schön seien die Bulgarinnen. Und immer sage ich, ja, das ist so und denke dabei, mein Gott, es haut dich um. Und immer hat der Schwester einen Freund aus Krefeld, sie seien eben unterwegs im Land. Und immer warnt sie vor Zigeunerinnen. Ich bin täglich einmal Gott gefällig mit paar Münzen, Borg wird danken, sagt die Alte und blickt sehr weit hoch hinauf. Und immer musst du auf die Linksabbieger achten, im Traum so wie im Wachen. Und immer warten Männer in den Autos an den Straßenrändern, sie warten, scheint es, auf das Leben. Und jene, die es besser haben, haben noch ein Haus im Dorf, am Meer, die anderen oben in den Bergen. Und alle schicken ihre Kindlein auf die Sprachenschulen, von denen es genügend gibt. Und immer ist die Tochter leider auch ein wenig affektiert, schaut ihre Mutter aufmerksam den fremden Herrn an und lässt sich übersetzen, anmutig wiegt sie ihren Kopf. Und immer ist das Telefon zur Hand, kann sein, der Prinz ruft an, bei jenen ernst blickenden jungen Männern vielleicht das Goliam Business, soll ich es ihnen wünschen, vielleicht die Mutter ihren Sohn. In dem folgenden Gedicht ist dummerweise ein Hölderlin-Zitat. Es ist nur insofern dumm, als wir hier in Tübingen sind. Die erste Begegnung. Ich meine, eigentlich müsste ich jetzt Brot und Wein von Hölderlin vorlesen, aber das traue ich mir jetzt nicht mehr zu. Aber es geht um den gleichen, einen der beiden großen Herren, die da drin vorkommen in diesem Gedicht. Die erste Begegnung. Umweg für Umweg ging hier der Schüler des Lebens unter der sengenden Sonne eines Sommers der Götter, nur einen gönnt. Sie gönnten und wie, nur nehmen konnte der Schüler nicht, ging noch auf Stelzen, traute den Wegen nicht, die ausgerollt waren wie Teppiche hier in dem Weinberg. Noch sang er nicht und sein Zögern war Lästerung, sah aus wie Vorsatz. Niemand bezeugt den Tag, an dem ihn das Höllenkind schlug, Efeu ihn peitschte, Stiere aufstanden, Tiger brüllten über dem Land und Schlangen züngelten über dem roten Geröll. Glauben musst du es nicht. Verlass nur den Garten, gehe die Straßenwege, so lange bist du vergessen, wie wir es nennen. Lass die vertraute Sonne einmal wirken als Gott, der sie ist. Sauge die Luft herein, hechle, keuche und spucke den fetten Seim aus brennendem Mund, pralle im Dämmer am alten Fluss auf deine wahre Natur, dort, wo die Wasser stehen, Fische, Wasserläufer erbeuten, endlich und hier, unter vertraut noch erscheinenden Eichen, die aber schweigen, dunkle Wächter am Hofe der Pappeln, Weiden, die hoch aus dem Himmel das Silberlicht leiten in den Palast des Auwalds. Wenn du zurückkehrst, werden sie dich nicht verstehen, wenn du zurückkehrst. Von diesem Aufbruch wird wenig zu sagen sein, denn Älteres kannst du nicht finden. Da ist ein Licht in dem Wein. Aufhören. Wir müssen aufhören. Es ist Frühling und wir müssen aufhören. Wie alles aufhört, wir müssen so aufhören, wie alles aufhört. Ich habe deinen Brief nicht gelesen. Wir müssen aufhören. Wir tun einander weh. Es ist Frühling und wir tun einander weh. Alles hört auf. Im Frühling beginnt der Kreislauf erneut. Wir müssen aufhören. Müssen wir, wir. Wir also, das Wir hört auf. Das ist keine feierliche Erklärung, es ist fürchterlich. Es tut weh. Es tut aber weniger weh, als wir einander wehtun, wenn wir nicht aufhören. wo wir nicht nur einander, wo wir auch anderen wehtun, wehgetan haben, wenn das Aufhören beginnt, wenn wir das können. Das Wir hört auf, weil wir aufhören. Wir haben das Vermögen, die Kraft. Ich habe deinen Brief nicht gelesen. Wir können aufhören, wir können sogar im Frühling, wenn wie immer im Frühling alles beginnt, in so einem Moment können wir aufhören. Das ist gut, das ist sehr gut. Das tut nicht weh, es hört auf. Vorn in dem Anfang. Es gibt darin ein Schweben, dem möchte ich mich ergeben. Wenn nur die Muße währt, das Leben nicht sich verfährt. Dankeschön.
Sie hörten eine Lesung mit Gedichten von Uwe Kolbe aus dem Jahr 2004. Mit Musik verabschieden wir uns. Am Mikrofon war Manuela Mild.
Ladies and gentlemen, Mr. Jason Seitzer.